Schön. Ah, genau, Simon hat den Titel schon gesagt, siegreiches Gebet. Da will ich drüber reden. Wer von euch kann sich noch erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen haben? Ich weiß, wir sind immer wieder im Schulunterricht und ich weiß, das Gedächtnis hält oft nicht zwei Wochen an. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja, was ist vollbracht? Am Kreuz wurde was vollbracht? Irgendwas Wirres? Was war das Ziel des Kreuzes? Dass wir gerettet werden. Amen. Das Kreuz hört aber nicht bei der Rettung auf. Die frohe Botschaft, ja, das Kreuz hört trotzdem nicht, es hört nicht bei der Rettung auf. Die Rettung ist der erste Schritt, aber was passiert in der Rettung? Wiederherstellung, neues Leben. Wir werden vollkommen neu gemacht, uns wird vergeben. Ja, aber nicht nur vergeben, Gott vergisst sogar unsere Sünde, das ist ganz spannend, sagt es im Jeremia und auch im Hebräer 12. Und Gott macht uns vollkommen neu. Ja, wir werden vollkommen neu. Und ich wiederhole diesen Vers gerade die ganze Zeit immer wieder, weil das so prägend ist, was da Paulus sagt. In Korinther 2, Vers 1 bis 2 sagt Paulus, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Er kam nicht, um eine tolle Rede zu halten zu den Korinthern, sondern warum kam er? Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Paulus hat sich bewusst entschieden, dass er sich nicht mehr länger auf all sein Wissen verlässt, auf all die Dinge, die er gelernt hat. Und er konnte die gesamte Tora auswendig. Er war einer der bekanntesten und einer der besten Bibellehrer in dieser Zeit, ja, der die Christen verfolgt hat, weil er nicht daran geglaubt hat, dass dieser Jesus, der da war, der wahre Messias war. Ja, er war ein Massenmörder. Und dann hatte Paulus eine Begegnung, in der er erblindet ist und für 3 Tage nicht sehen konnte. Eine Begegnung mit Gott. Und was er in dieser Begegnung erkannt hat, ist, dass das Einzige, worum es geht, der Messias ist, der Erlöser ist, Jesus Christus ist. Und dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass der Gekreuzigte, dass das, was er am Kreuz getan hat für uns, alles verändert. Dass diese Botschaft vom Sohn Gottes und von seinem vollbrachten Werk am Kreuz vollkommen genug ist. Dass er nichts anderes lehren muss, nichts anderes hinzufügen muss, nichts anderes dazu beitragen muss, außer alleine Christus zu verherrlichen und ihn als den Gekreuzigten. Er sagt hier Wissen. Ich glaube, es war nicht nur Wissen, es war Reden, es war Predigen, es war drüber nachdenken. Ich möchte nichts anderes kennen, über nichts anderes sprechen, mich mit nichts anderem füllen, außer mit Jesus Christus und ihn als dem Gekreuzigten. Warum Gekreuzigten? Weil das auf das Evangelium hinweist, die gute Botschaft. Nämlich das, was er für dich am Kreuz getan hat. Nicht nur für irgendjemanden, für uns alle. Siegreiches Gebet, der Schlüssel zu siegreichem Gebet ist, diese Tatsache zu verstehen. Diese Tatsache zu verstehen, dass du vollkommen neu gemacht wurdest. In dem Moment, wo du in deinem Herzen Ja sagst zu Jesus und mit deinem Mund es bekennst, dass er Herr ist, empfängst du ewiges Leben. Nicht irgendwann mal, wenn du stirbst, sondern genau in dem Moment beginnt das ewige Leben. Weil dieser Mensch, der dann geboren wird, ewig leben wird. Nicht unsere physische, nicht dieses physische Gewand, das wir bekommen haben, das, was innen drin ist, dieser Geist. Unser Geist wird niemals mehr sterben. Er wird in aller Ewigkeit beim Vater sein. Ja? Es ist vollbracht. Dieses Tetelestai, das griechische Wort. Eine Vollendung wurde gesetzt. Ein Ende wurde gesetzt. Ein Ende wurde gesetzt zu dem Leben, wie es seither gelebt wurde. Es wurde vervollständigt, was der Vater von Anbeginn der Zeit geplant hatte, nämlich in persönlicher Beziehung mit seinen Kindern zu leben. Plötzlich war das wieder möglich. Es war nicht irgendein Satz, es ist vollbracht, ich habe mein Leben gut gelebt. Könnte ja auch sein, dass Jesus das gemeint hat. Nein, er hat dann einen Standpunkt gegeben. Ja, ein für alle Mal, bam, die alte Weltordnung ist jetzt vorüber. Das, wie wir seither gelebt haben, nur das Gesetz, dem Gesetz zu folgen, ja, und weiterhin in Sünde zu verharren, dieses Leben ist jetzt vorbei, weil ich dich gerecht spreche, tadellos spreche, rein spreche, heilig spreche, dass du jetzt in Beziehung mit dem Vater leben kannst. Die Schuld wurde vollständig bezahlt, heißt es ist vollbracht. Deine Schuld wurde vollständig bezahlt. Es gibt keine Scham mehr, keine Verdammnis mehr, keine Selbstanklage mehr für den, der in Christus ist. Die Strafe, die dir gebührt war aufgrund deiner Fehlerhaftigkeit, aufgrund von deinen Fehlern, wurde verbüßt. Gott hat für diese Strafe bezahlt durch seinen Sohn am Kreuz. Und der Kampf wurde vollständig gewonnen. Christus hat den Kampf gegen alle Gewalten und Mächte der Finsternis in diesem Moment gewonnen. Das ist das, was vollbracht heißt. Und ich will heute mit euch gemeinsam, das wird die wesentliche Bibelstelle sein, ich will heute mit euch gemeinsam Hebräer 4 anschauen. Ihr müsst weiter da klicken, weil das ist, glaube ich, noch im anderen Laptop drin. Danke. Genau, Hebräer 4, wir fangen ab Vers 14 bis 16 an. Ich ermutige euch trotzdem, lest gerne mal zu Hause das ganze Kapitel. Und hier wird Jesus beschrieben als der hohe Priester. Was hat der hohe Priester gemacht im Alten Testament? Der hohe Priester ist einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen und hat dann Opfer dargebracht, Gott gegenüber, Opfer für das Volk. Zuerst musste er sich selber reinigen, um da überhaupt reinzukommen. Ansonsten wäre er tot umgefallen, weil keine Sünde, keine Fehlerhaftigkeit in Gottes Gegenwart Bestand haben kann, weil er vollkommen gut ist und vollkommen heilig ist. Das funktioniert nicht. Das sind wie Magnete, die sich abstoßen, die gegenseitigen Pole. Ja, das stößt sich ab. Sünde und Gott stößt sich ab. Das passt nicht zusammen. Deswegen war das notwendig, dass die reingewaschen werden mussten. Und auf jeden Fall, durch Jesus seinen Tod am Kreuz, ist er aufgefahren in den Himmel und wurde zum neuen hohen Priester. Und es wird jetzt hier gleich beschrieben, warum das so ist, dass Jesus der hohe Priester ist. Ja, der hohe Priester ist fürs Volk eingestanden vor Gott. Er hat Gott Ehre gegeben. Weihrauch ist aufgestiegen. Ja, diese Anbetung ist aufgestiegen. Der hohe Priester war ein Repräsentant der Beziehung zu Gott im Alten Testament. Und jetzt lesen wir hier, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, also Jesus, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das ist ein ganz spannender Teil. Warum kann Jesus der hohe Priester sein, der für uns eintritt? Weil er jede Versuchung, die du in deinem Leben erlebst, auch durchlaufen ist. Heißt, er versteht das. Ich verstehe es. Wie es deinen Kindern, Vater, geht, wie es meinen Geschwistern geht. Ich kann das nachvollziehen, wie es ihnen geht. Und was macht dann der hohe Priester? Er geht zum Vater, Gott dem Vater, und er legt ein gutes Wort für dich ein. Vater, ich verstehe es. Ja, ich verstehe es. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Vers 16. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich ganz besonders heute eingehen will. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich habe drunter noch die Schlachterübersetzung von dem Vers 16. Das oben war jetzt die neue Genfer. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also, Christus ist jetzt aufgefahren in den Himmel als hoher Priester. Er steht für dich ein, weil er deine Struggle, deine Probleme kennt. Okay? Heißt, er trägt es vor dem Vater vor. Er ist mit dem Vater im Austausch. Er verteidigt dich. Er ist dein Priester. Das heißt auch, er ist unser Anwalt. Ja? Er verteidigt dich. Ja? Er spricht sich für dich aus. Das ist das, was passiert. Und dann, aufgrund dessen, weil Christus immer auf deiner Seite ist und sich für dich ausspricht, heißt nicht, er akzeptiert deine Sünde und rechtfertigt es, dass du sündigst, überhaupt gar nicht. Aber er erklärt es, er trägt es vor und dann bringt er sein Blut und sagt, und ich habe dafür bezahlt, ja, wenn wir dazu Ja sagen. Versteht ihr? Und deswegen können wir dann Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dieses Werk von Christus befähigt dich nun in Freimütigkeit zum Thron der Gnade zu kommen. Was ist der Thron der Gnade? Das ist da, wo wir Vergebung empfangen. Das ist da, wo wir Gnade empfangen. Gnade ist ein Geschenk, das wir empfangen dürfen. Ja? Das ist da, wo wir unsere Nöte vortragen dürfen. Heißt dann ganz am Ende, indem wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Beim Thron der Gnade bekommst du Hilfe, die du brauchst, zur rechtzeitigen Zeit. Also in Gottes Timing. Wir dürfen freimütig zum Thron der Gnade kommen. Nicht aus Zwang oder nicht mit Scham oder nicht mit Verdammnis. Du darfst freimütig kommen. Das Wort freimütig kommt vom griechischen Paresia. Und Paresia heißt in Freiheit, in Redefreiheit, in Offenheit, alles zu sagen, was du denkst. Du darfst in Redefreiheit jetzt vor den Thron der Gnade kommen. Und was das noch beschreibt, ist die Zuversicht des Glaubens. Ja, diese Freimütigkeit ist eine Zuversicht des Glaubens, die ohne Zittern, ohne Furcht oder Zögern in Gemeinschaft mit Gott ist. Du bist jetzt ohne Zittern, ohne Zögern und ohne Furcht in Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist so gut. Du kannst komplett frei kommen, Leute. Da gibt es keine Begrenzungen mehr. Da ist keine Trennung mehr. Der Vorhang wurde zerrissen, von oben nach unten übrigens, vom Vater herab. Mein Wille ist es, dass ab sofort keinerlei Trennung mehr ist zwischen mir und dir, zwischen uns. Komm jetzt ohne Zittern, ohne Furcht, ohne Zögern, ist auch spannend. Hör auf zu zögern, wenn du im Gebet bist und zum Vater kommen willst, nachdem du irgendwas Schlechtes gemacht hast. Komm direkt zu ihm, ohne Zögern. Paresia beseitigt die Furcht und Ängstlichkeit, die das Verhältnis des Menschen zu Gott kennzeichnet. Es gibt keine Furcht und keine Ängstlichkeit mehr zwischen dir und Gott. Du brauchst keine Angst mehr vor Gott haben. Das ist auch spannend. Du brauchst keine Angst vor seinem Zorn haben, vor seiner Bestrafung haben, vor seiner Verurteilung haben. Sie ist das Ergebnis davon, dass die Schuld weggenommen ist und zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Ich sage das nochmal. Sie ist das Ergebnis davon, dass die Schuld weggenommen ist und zeigt sich in deinem Leben in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Du brauchst jetzt nicht mehr zweifeln in deinem Gebet. Warum? Warum brauchst du nicht mehr zweifeln? Weil du direkt ganz nah zum Vater kommen darfst. In dem Moment, wo du ganz nah zum Vater kommst, erkennst du plötzlich seine Größe, seine Allmacht, dass ihm nichts unmöglich ist, dass Unmöglichkeit keine Option ist, weil er unfassbar ist. Ja? Und dann kommst du und dann hast du plötzlich keinen Zweifel mehr darüber. Wow, dieser riesige Gott, aber nicht nur dieser riesige Gott, dann auch noch dieser persönliche Vater, den du in dem Moment erkennst. Dieser Vater, der kümmert sich um mich, der kümmert sich um meine Anliegen. Ich komme freimütig zu ihm und ich trage ihm meine Anliegen vor. Zum einen vielleicht, dass du Vergebung empfangen möchtest, aber das Coole ist, es ist nicht nur die Gnade und die Vergebung, die diese Schriftstelle hier sagt. Es geht auch darum, damit wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also du kannst auch deine Gebetsanliegen in Freimütigkeit vor ihn jetzt bringen. Nicht in Betteln und Flehen und Bibbern, Herr, mach doch bitte, wenn du mal irgendwann Zeit hast, eventuell, und mal Lust drauf hast, ich brauche das gerade, ich brauche deine Hilfe, Herr, erbarm dich und so weiter und so fort. Das sind alles Gebete, die sind in Ordnung, aber bringe nicht allzu viel. Du darfst wirklich zu ihm kommen in absoluter Zuversicht, dass du jetzt wie ein kleines Kind zu deinem Vater kommst und ihn darum bittest. Vater, ich brauche jetzt deine Hilfe. 1. Johannes 4, da dürfen wir gerne die nächste Folie einblenden. 1. Johannes 4 in Kapitel 4, genau, 1. Johannes 4, Vers 14 bis 19, da heißt es in der Schlachter: Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist die Rettung, ja? Wenn du bekennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in dir und du in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Puh. Die Liebe wurde vollkommen, die Liebe wurde vollendet, hatten wir jetzt vorher auch Tetelestai, diese Vollendung. Die Liebe wurde vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wenn du einmal in Zukunft am Tag des Gerichts, wenn der Richter dich richtet, kannst du auch da ohne Bibbern, ohne Angst, ohne Furcht vor ihn treten. Nicht aufgrund deiner eigenen Werke, sondern aufgrund des Werkes von Jesus Christus. Und dann kannst du sagen, Moment mal, ich habe mich zu Jesus bekannt. Heißt, ich habe die Vergebung all meiner Sünden, all meiner vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden empfangen. Ich habe hier Zugang, weil ich bin reingewaschen. Nicht durch meine eigenen Werke, sondern durch das Werk von Jesus Christus. Durch das Blut des Lammes, das geopfert war. Durch das Blut des Lammes, das vergossen wurde für die Vergebung der Sünden dieser Welt. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das sagt es. Du bist jetzt gleich wie Christus in dieser Welt. Das ist heftig. Hey, Yannick, sagst du jetzt, du bist Jesus? Nee, ich sag nicht, dass ich Jesus bin. Ich bin nicht der Sohn Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes, aber ich bin ihm gleich gemacht. Ich bin wieder in seinem Ebenbild gemacht. Dieses Ebenbild wurde wiederhergestellt. Ja? Jetzt bin ich wie Christus in dieser Welt. Nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, bist du wie Christus in dieser Welt geworden. Furcht ist nicht in der Liebe. In dieser Liebe des Vaters ist jetzt keine Furcht mehr, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du immer noch Furcht hast vor dem Gericht Gottes, dann bin ich davon überzeugt, hast du die Liebe des Vaters nicht in der ganzen Tiefe verstanden. Und was ist die Liebe des Vaters? Die Liebe des Vaters ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben empfängt. Dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, Vergebung aller Sünden empfängt. Das ist die Liebe. Die größte Liebe wurde offenbart, dass ein Vater seinen einzig wahren Sohn geopfert hat, abschlachten lassen hat, auspeitschen lassen hat. Das ist die Liebe. Und das müssen wir begreifen. Jesus hat nicht umsonst gesagt, es ist vollbracht, Tetelestai. Ich habe eine Vollendung gebracht zu dem alten Zeitalter. Jetzt fängt ein neues Zeitalter an, nämlich der bessere Bund, sagt Paulus. Der bessere Bund wie der alte Bund, wo es um Gesetze und Gesetze befolgen ging. Ich sage nicht, dass es nicht weiterhin darum geht, Gott im Handeln, Gott im Leben ähnlich zu sein. Aber du machst es nicht mehr, dass du heilig bist. Du bist heilig. Du machst es jetzt, weil du heilig bist. Weil deine Identität jetzt heiliger ist, willst du dich heilig verhalten. Also, wir kommen freimütig Du darfst gern wieder die nächste Folie einblenden. Wir kommen freimütig zum Thron der Gnade. Um was zu machen? Unsere Anliegen vorzutragen. Ja? Was passiert beim Thron der Gnade? Beim Thron der Gnade begegnen wir unserem Vater. Und dann sage ich zu meinem Vater: Papa, ich habe richtig Bock auf ein Eis. Kann ich eins haben? Und dann gibt der Vater mir ein Eis. Manchmal. Nicht immer. Der Vater, ein guter Vater, will deine Herzensanliegen erfüllen. Ja, gute Eltern, auch hier auf Erden, egal ob du gute hattest oder nicht. Ja, aber eine Definition von guten Eltern ist, dass sie ihren Kindern was Gutes wünschen, dass sie ihre Kinder beschenken, dass sie ihre Kinder lieben, und zwar bedingungslos, richtig? Heißt, wenn dein Kind jetzt zu dir kommt und was möchte, dann gibst du es ihm, es sei denn, du weißt es besser, dass es vielleicht eine schlechte Folge haben könnte, richtig? Wenn das Kind jetzt noch kein Eis an dem Tag hatte und ja, wir haben dann natürlich auch manchmal so andere Anwandlungen, wenn es sich dann auch ordentlich verhalten hat. Das Schöne ist, das ist beim Vater nicht so. Er gibt dir auch ein Geschenk, wenn du es mal nicht hingekommen hast. Ja? Er hat keine Bedingungen an seine Gnade geknüpft. Ja? Aber dann geben wir dem Kind normalerweise, was es braucht. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen, das mit dem Eis. Ja, da lässt sich diskutieren. Dein Kind kommt zu dir, weil es hingefallen ist und das komplette Knie aufgeschürft ist. Was ist die Antwort eines Vaters? Das Kind weint, hat Schmerzen. Du nimmst es in den Arm, du tröstest es zuerst. Ja? Du bist da, du versuchst zu verstehen, was ist passiert. Du hörst dem Kind zu. Ja, du nimmst es in den Arm. Du bist da, bis es besser ist und du versuchst, die Schmerzen zu lindern. Wie auch immer du es kannst, du betest dafür. Ja? Du bist einfach da, dann machst du einen Pflaster drumherum oder einen Verband, was auch immer Bedarf ist. Du hilfst deinem Kind. Wenn du jetzt zum Vater kommst mit einer Not, dann bin ich davon überzeugt, ist die natürliche Reaktion des Vaters, dass er dir helfen möchte. Weil er ist ein guter Vater, der dich liebt. Der Vater übrigens hat keine Krankheit gesendet auf diese Erde, um dich zu bestrafen oder dich zu verändern. Der Vater hat Christus gesendet, um Krankheit zu beenden. Nicht andersrum. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Thema für eine andere Predigt aber. Ein guter Vater begegnet den Nöten seiner Kinder, es sei denn, es widerspricht seiner Natur und seinem Wesen und somit seinem Willen. Wenn du jetzt ein Anliegen vor ihn bringst, dann wird er dieses Anliegen beantworten, es sei denn, es widerspricht seiner Natur und seinem Wesen, also somit seinem Willen. Was ist seine Natur und sein Wesen? Seine Natur und sein Wesen ist das hier. Da steht es drin, wer er ist, wie er ist, was ihm wichtig ist, wofür er brennt. Er ist gut, er ist Liebe. Ja, wenn du jetzt betest für deinen Nachbarn, weil er dich aufgeregt hat und dir den Weg abgeschnitten hat oder was weiß ich, die Mülltonne auf deinen Stellplatz gestellt hat und du dann in deinem Inneren denkst, oh Mann, so ein Idiot. Und vielleicht sogar noch, ja, ich hoffe, das macht keiner von uns, dass wir verfluchen, aber vor dich hinfluchst, dann ist es nicht in der Natur Gottes und im Wesen Gottes und Gott wird dieses Gebet nicht beantworten. Ja, wobei trotzdem, Worte haben auch Macht, wenn wir die bewusst wählen. Heißt, wir verändern auch. Da gehen wir gleich drauf ein, das ist nochmal ein anderer Aspekt davon. Aber wie gesagt, der Vater wird deine Anliegen beantworten, wenn es seiner Natur entspricht. Was uns nicht gut tut, das beantwortet er nicht. Und manchmal denken wir, die Gebete, die wir sprechen, entsprechen seiner Natur. auch in manchen Bereichen. Ich brauche jetzt unbedingt mehr Geld oder keine Ahnung, was das ist. Und Gott sagt ja auch, wir sollen nicht arm sein. Wir dürfen, uns darf es gut gehen, weil er ist ein guter Vater. Aber manchmal passiert es nicht direkt. Ja? Weil seine Gedanken höher sind und seine Wege höher sind als unsere. Seine Gedanken sind tiefer. Gottes Timing ist manchmal außerhalb von unserem eigenen persönlichen Plan. Manchmal braucht es ein bisschen länger, wie wir uns das vorstellen. Ich habe ein ganz cooles Zeugnis. Ich habe mich vor über einem Jahr bei der Stadt in Filderstadt beworben auf einen Erziehungsbeistand, heißt es. Da geht es darum, einfach sozial schwachen Familien zu unterstützen mit der Erziehung im Endeffekt. Und dann triffst du dich ein paar Stunden mit Jugendlichen. Und auf jeden Fall habe ich mich da beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch, es lief alles gut. Die hat auch gesagt, sie werden aufgenommen in die Datenbank und ich habe nie wieder was gehört. Habe dann in der Zwischenzeit einen anderen Nebenjob gehabt und vor ungefähr 3 Wochen wache ich morgens auf und habe die finale Gehaltsabrechnung von meinem anderen Nebenjob bekommen. Und bin dann in die Gemeindeleitung gegangen, wir hatten Gemeindeleitungssitzung und dann habe ich Mitte der Gemeindeleitungssitzung einen Anruf bekommen. Von einer mir nicht bekannten Nummer auf jeden Fall. Und ich dachte, gut, es muss wichtig sein, ich gehe hin. Wer ist dran? Die Frau von der Stadt, die sagt, wir hätten jetzt 2 Jugendliche aus Afghanistan, die Hilfe brauchen in der Integration. Und ich sage, gut, ich habe jetzt gerade keine Zeit, wann kann ich noch anrufen? Ja, rufen Sie morgen nochmal an. Legen Hörer auf, sagst du Annette, und die Annette, ihre erste Reaktion war, unsere Prophetin, sagt direkt, das ist der Herr. Das ist der Herr, was für ein Zufall, dass genau an dem Tag, wo du deine finale Gehaltsabrechnung bekommst, er eine neue Türe aufmacht für einen anderen Nebenjob. Und ich so, ah, okay, ja, schauen wir mal. So war so halb überzeugt. Sie war ziemlich überzeugt. Ich war so halb überzeugt. Es hätte 365 Tage ansonsten im Jahr passieren können. Warum passiert es ausgerechnet an dem Tag? Das war Gottes Timing. Warum nicht ein Jahr früher? Es war Gottes Timing. Ihm war es wichtig, dass genau die 2 Jungs in Kontakt mit mir kommen. Auf jeden Fall, die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag fahre ich nach Tübingen zur Nachuntersuchung von meiner Schilddrüse und laufe in das Wartezimmer rein. Und wer sitzt im Wartezimmer? Im Wartezimmer sitzt die Hauptverantwortliche von Filderstadt und wartet auch auf eine Nachuntersuchung. Und ich so, alter Schwede, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt ist kein Zufall mehr. 2 Tage in Folge führt Gott all die komplizierten Fäden zusammen. Die Frau, die gleiche Frau, hockt im gleichen Wartezimmer. Da saßen noch 3 andere Leute. Wenn ich 10 Minuten später gekommen wäre, wäre die gerade in der Untersuchung drin gewesen. Als ich wieder gegangen bin, war die nicht da, habe ich sie nicht gesehen. Eigentlich wäre ich eine Woche früher, hätte ich meinen Termin gehabt, habe ich abgesagt, weil ich im Urlaub war, wurde eine Woche verschoben. Gott hat das alles irgendwie organisiert. Und dann war ich aufmerksam und dann habe ich gesagt, alles klar, gut, es ist ein Reden Gottes, den Job muss ich machen, ob ich Lust habe oder nicht. Und habe ich angerufen, dann hat er mir das nochmal erklärt, dann habe ich rausgefunden, dass die beiden Jungs kein einziges Wort Deutsch können. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mann, was ist denn da für eine Relevanz? Ich kann mich ja mit denen gar nicht austauschen und so weiter. Hätte ich aber nicht ein Reden Gottes gehabt, hätte die Annette mich nicht schon am Tag davor ermahnt und dann noch die Begegnung mit der Frau in dem Wartezimmer, hätte ich Nein gesagt zu dem Job. Gott war es unfassbar wichtig, ja, dass diese Jungs in Begegnung mit mir kommen. Dadurch mit ihm. Jetzt mal gucken, was passiert und was Gott dadurch tut. Ja. Wir werden sehen. Ich habe mich jetzt letzte Woche das erste Mal getroffen und es war eine gute Zeit. Aber versteht ihr, ich habe mich ein Jahr vorher beworben und ein Jahr lang habe ich nichts gehört. Ich dachte, das Ganze wäre unter den Tisch gefallen und wurde halt nichts. Ja, dann ist halt so. Ja. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn es soweit ist, boom, ging die Türe auf. Also Gott ist ein Vater, der dein Gebet, wo du freimütig kommen kannst, der dein Gebet erhören möchte, in seinem Timing manchmal, ja, und wenn es seiner Natur entspricht. Und einfach nochmal das Statement, Leute, wenn du krank bist, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass seine Natur ist, dich zu heilen, weil er hat es gesagt. Ja, dieses Wort sozo, gerettet, das im Neuen Testament überall steht, heißt befreit, errettet, erlöst, geheilt. Ja, Jesus ist auch für deine physischen Probleme am Kreuz gestorben. In seinen Striemen ist uns Heilung geworden, Jesaja 53. Also wie sieht mein Gebet, wenn ich das jetzt verstehe, dass ich frei kommen kann? Ah, es geht, cool. Wie sieht mein Gebet dann jetzt ganz praktisch aus? Freimütig komme ich zum Thron der Gnade, um vorzutragen, wo ich Not habe. Ja? Um Vergebung zu empfangen, um vorzutragen, wo ich Not habe. Freimütig komme ich zum Vater. Ich bin in diesem Gebet, das heißt auch im Vater unser, Vater unser im Himmel. Warum fängt Jesus mit Vater unser an und nicht mit Herr im Himmel oder Gott im Himmel oder Meister im Himmel oder was auch immer im Himmel? Er fängt an mit Vater im Himmel, weil du zu ihm kommen darfst wie zu einem Vater. Du brauchst dich nicht mehr schämen, du brauchst dich nicht... Versteht ihr? Und dann passiert in dieser Zeit, wo du auf seinem Schoß sitzt, mit ihm gemeinsam und seine Gedanken hörst und er mit dir spricht und er bei dir ist und er dir nahe ist, passiert eine Perspektivveränderung. Wie dieser Adler, der hier fliegt, fangen wir an, Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Im Epheserbrief heißt es, Epheser 2, Vers 6, da heißt es, wir sind nun mit ihm auferweckt und mit ihm versetzt worden an himmlische Orte. Als du auferweckt wurdest mit ihm gemeinsam, du bist nämlich, als Jesus gestorben ist und du dann Ja zu ihm gesagt hast, auch gestorben. Ja, dieser alte Mensch wurde mitgekreuzigt, Römer 5, mitgekreuzigt, mit begraben. Und dann sind wir mit auferstanden als neue Schöpfung. Als wir mit auferstanden sind, auferweckt worden sind, sind wir versetzt worden an himmlische Orte. Du bist jetzt versetzt an diesen himmlischen Ort, wo Jesus Christus ist, um was zu tun? Offenbarung 5, 9 bis 10 heißt es. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Du wurdest nicht nur erlöst und freigekauft, du wurdest erlöst und freigekauft für Beziehung mit Gott und für einen Auftrag. Und dein Auftrag ist, hier auf Erden zu herrschen. Wow, okay, jetzt der neue Präsident der Vereinigten Staaten, oder? Nee, du sollst jetzt herrschen über dein Leben im Bereich des Geistes, der übrigens eine größere Realität ist, wie die Realität, die wir sehen können. Du darfst jetzt herrschen durch dein Gebet. Du sollst sogar herrschen durch dein Gebet. Du darfst jetzt regierendes Gebet ausführen. In deinem Gebet darfst du regieren über deine Lebensumstände, über die Lebensumstände deiner Familie, über die Lebensumstände in deiner Stadt, über die Lebensumstände in unserem Land. Wir müssen jetzt unsere Position als König und als Priester einnehmen. Priester, um vor Gott die Anliegen zu bringen, und um Vergebung zu empfangen für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Familien. Könige, um zu regieren. Priester, um ihm zu dienen, ihn zu anbeten, ihn zu ehren. Könige, um seine Herrschaft, sein Reich, von dem der Simon gesprochen hat, hier auf Erden zu etablieren. Lass dein Reich kommen, wie im Himmel, so auf Erden. Was ist sein Reich? Sein Reich ist das Reich der Fülle, das Reich der Vergebung, das Reich der Liebe, das Reich des Friedens, das Reich der Heilung, das Reich der Befreiung. Jetzt dürfen wir diese Dinge in unseren Gebeten freisetzen. Freisetzen, seinen Willen freisetzen. Gottes Antwort auf Krankheit war Jesus Christus. Gottes Antwort auf Sünde war Jesus Christus. Er ist es immer noch. Gottes Antwort auf die Probleme dieser Welt ist Jesus Christus. Jesus Christus kommt aber nicht einfach so. Gott Gott hat es bewusst gewählt, dich zu benutzen, um diese Erde zu verändern. Gott hat es gewählt, den Heiligen Geist in dich auszusenden, diese Erde zu verändern. Unser Gebet verändert alles. Dein Gebet verändert alles. Die Perspektive verändert es, wie du betest. Sie hat mein Gebet komplett verändert. Ich komme nicht mehr bittelnd, bettelnd, flehend. Ich komme zum Vater und ich trage freimütig mein Anliegen vor. Vater, hier gibt's Not. Und dann fange ich an, mit ihm gemeinsam hineinzusprechen. Und jetzt spreche ich deine Heilung aus, deinen Frieden aus, deine Herrschaft aus. Gut. Amen. Lass uns mal noch gemeinsam aufstehen. Ich will einfach noch eine kurze Ministry-Zeit nehmen. Schauen wir mal, was der Herr tut. Dirk, du kannst gern ein bisschen Musik reinmachen. Danke. Lass uns gerne mal unsere Augen schließen. Und ich will, dass du dir diesen Thron vorstellst in deinen Gedanken. Diesen Thron, auf dem der König aller Könige sitzt. Diesen Thron, auf dem der Herrscher des Universums sitzt. In seiner Allmacht, in seiner Größe, in seiner Majestät. Und aber auch dieser König, der ein Vater ist. Dieser Vater, der da sitzt auf diesem Thron und ein Lachen im Gesicht hat. Der voller Zufriedenheit durchatmet. Der total entspannt ist. Und jetzt will ich, dass du dir vorstellst, dass du einfach nur zu ihm läufst. Komplett freimütig. Ohne Angst, ohne Furcht, ohne Scham, ohne Verdammnis. Du darfst einfach nur zu ihm kommen. Lauf zu ihm hin. Und ich sehe, wie er anfängt zu lachen. Noch mehr wie zuvor. Seine Arme auszubreiten. Er sitzt da mit so offenen Armen. Und jetzt steht er auf. Und du rennst, du läufst auf ihn zu. Und er geht dir entgegen und nimmt dich in seine Arme. Er heißt dich willkommen durch seine ganze Körperhaltung. Er fängt an, deine Backen zu kneifen, deine Stirn zu küssen. Richtig zu knuddeln. Und jetzt setzt ihr euch gemeinsam auf diesen Thron und du darfst auf seinem Schoß sitzen. Und er fragt dich, Kind, wie geht's dir? Und du
du fängst an, ihm zu erzählen. Und jetzt will ich, dass ihr einfach redet mit ihm. Erzählt ihm, wie es euch geht, was euch beschäftigt. Dir mit voller Aufmerksamkeit zu. Er schaut in deine Augen, lässt seinen Blick keine einzige Sekunde von dir weichen. Er gibt dir vollkommene Aufmerksamkeit. Vollkommene Aufmerksamkeit und ich sehe, wie wirklich so ein Frieden sich ausbreitet. Es entsteht so eine Wolke des Friedens und der Liebe um euch herum auf diesem Thron. Jetzt sagt der Vater, mein Kind, diese Probleme, was auch immer es ist, was dich beschäftigt, ob es Krankheit ist, ob es Unzufriedenheit ist, ob es Scham ist, ob es eine Abhängigkeit ist, die dich beschäftigt, ob es ein Beziehungsstreit ist, was auch immer das ist. Ich höre ihn sagen jetzt, mein Kind, lass uns das gemeinsam rausschmeißen. Was ich jetzt einmal machen will, ist, ich werde jetzt gleich anfangen, laut zu beten. Und ich will, dass ihr das einfach auch fangt an, diese Dinge auszusprechen über eurem eigenen Leben. Krankheit geh, Süchte weicht, was auch immer das ist, okay? Ich weiß, es ist jetzt mutig und vielleicht hört es dein Nachbar mit. Ist mir egal, sei mutig. Lass dich nicht von Menschenfurcht zurückhalten. Ich fange jetzt gleich an zu beten. Betet dann eure Dinge, ja? Was auch immer euch beschäftigt, wo auch immer ihr Freiheit erleben möchtet, was auch immer ihr braucht, fangt an, gemeinsam in Partnerschaft mit dem Vater das auszusprechen. Ich sehe, wie er immer mit euch gemeinsam spricht, okay? Jesus, ich danke dir. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir auf deinem Thron sitzen, auf deinem Schoß. Und ich spreche jetzt zu jeder Krankheit, dass sie gehen muss in Jesu Namen. Ich spreche zu jeder Abhängigkeit, dass sie gehen muss in Jesu Namen. Alle Hoffnungslosigkeit weicht jetzt aus unserem Leben, Vater. Alle Scham muss gehen, alle Verdammnis muss weichen. Alle Schuldgefühle gehen jetzt. Wir sprechen Vergebung aus, Vater. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Heilung. Danke für deine Befreiung. Jetzt in Jesu Namen. Alle Schlaflosigkeit, alles Sorgen geben wir dir jetzt hin. Und wir sprechen zu diesen Sorgen. Ihr geht jetzt in Jesu Namen. Wir legen sie nieder, Vater, vor deinem Thron. Und wir fangen an zu regieren in unserem Leben. Jesus, wir geben dir alles. Wir geben dir alles. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Und wir sprechen zu diesen Dingen, weil wir jetzt deine Kinder sind und weil wir freimütig mit dir gemeinsam auf dem Thron der Gnade sitzen dürfen. Wir kicken es raus. Lass uns das mal machen, so eine prophetische Handlung, wie wenn ihr so einen Fußball tretet, kickt es mal raus, das ganze Zeug. Kicken es raus. Raus aus unserem Leben. Raus aus unseren Familien. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und ich will diesen Moment auch nicht auslassen. Lasst bitte alle mal eure Augen geschlossen. Wenn du noch niemals in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, oder wenn du heute sagst, ich habe das schon mal, aber ich spüre eine neue Entschlossenheit in meinem Herzen, ihm neu Ja zu sagen. Ja, wenn du das noch niemals gemacht hast, diese Erlösung von Jesus Christus zu empfangen, und wenn du sein Kind werden möchtest, wenn du die Vergebung all deiner Fehler empfangen möchtest, dann lade ich dich ein und lasst bitte alle mal eure Augen geschlossen, dass du jetzt Gott ein Handzeichen gibst. Heb mal deine Hand richtig nach oben. Wenn du heute Ja zu Jesus sagen möchtest, Ja zu Jesus in deinem Leben sagen möchtest. Danke, Jesus. Ja, er sieht dich. Er sieht dich. Er sieht dich. So gut, so gut. Danke, Jesus. Ich will, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und es ist besonders für die, die jetzt diese Hand gehoben haben. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, vor 13 Jahren, das war damals im Gospelforum, habe ich so ein richtiges Herzklopfen gehabt. Dieser Tag hat alles verändert, Leute. Jesus ist in mein Leben gekommen. Es war so ein wichtiger Schritt. Da passiert wirklich jetzt was. Wenn wir dieses Gebet sprechen, passiert was. So gut. Ja, lass uns es einfach gemeinsam beten. Vater, ich komme heute zu dir. Mit allem, was ich bin, mit allem, was in der Vergangenheit war, mit all meinen Fehlern, mit meinen Sünden, ich komme heute zu dir und ich sag Ja zu dir. Jesus, ich will dein Werk am Kreuz empfangen. Die Vergebung all meiner Sünden. Die Sühnung all meiner Schuld. Heiliger Geist, komm und erfüll jetzt mein Herz. Nimm Wohnung in mir. Ich spreche dir zu, du bist ein neuer Mensch, vollkommen neu geworden, heilig, gerecht und tadellos. Heute ist ein Fest des Himmels, weil neue Kinder zur Familie dazukommen. Du bist jetzt Teil der Familie aller Gläubigen auf dieser Welt. Danke, Vater. Danke, Jesus.